Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge, mit einem Thema, bei dem ich mir gedacht habe, okay, das ist vielleicht eventuell eine OP, die ich so in 2-3 Jahren selber mal machen lassen würde, nämlich Lidstraffung. Das ist ja, glaube ich, eine OP, die sehr häufig neben der Brustvergrößerung gemacht wird bei dir, oder?
Das stimmt. Und das ist auch der Grund, warum ich heute zu spät gekommen bin, weil es war genau die letzte OP, die ich heute gemacht habe, Oberlidstraffung. Und dann hast du angerufen, wo ich bin. Und es tut mir leid, dass ich jetzt eine halbe Stunde spät gekommen bin deswegen. Aber OP geht vor, Steffi.
Ja, nein, ist eh klar. Und im OP-Saal hast du natürlich gemerkt, es vibriert irgendwo. Oder wo ist das Handy eigentlich, wenn du im OP-Saal bist?
Ja, das ist in meinem Behandlungsraum. Mhm. Und die OP war schon fertig. Wir haben, glaube ich, um 17 Uhr ausgemacht.
Richtig.
Um 17 Uhr war die OP fertig. Ich bin dann in den Raum gegangen und auf einmal Steffi Sperr. Und dann habe ich mir gedacht, war da irgendwas? Habe irgendwas vergessen?
Warum ruft die jetzt an?
Ja, und dann ist man natürlich gleich geschossen. Ja. Aber du siehst, ich bin trotzdem halbwegs schnell da gewesen.
Das ist der Riesenvorteil, wenn du in Puchenau operierst und wir in Linz aufnehmen, in der Tabakfabrik Factory 300 im Pucker-Studio, bist in 10 Minuten da, also Hauptsache hier. Und genau. Thema eben Lidstraffung. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, die Oberlidstraffung ist ja eigentlich nicht wirklich ein Altersthema. Natürlich schon, auch, aber hängende Lider, die die Augen kleiner machen, deshalb auch ein bisschen müder ausschauen lassen oder älter ausschauen lassen, das kann auch angeboren sein, weil einfach da ein Hautüberschuss ist. Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Alter zu tun haben. Stimmt das so?
Das stimmt. Also es ist natürlich häufiger so, dass das im Alter, dass die Patienten kommen, wenn es so, sagen wir, ab 40 vielleicht oder ab 50. Aber es gibt schon Patienten, die das schon mit Mitte 20 eigentlich haben und stört. Ist zwar jetzt eher selten, dass man da schon operiert, aber wenn man dann schaut, dann haben das meistens die Eltern halt auch. Das ist schon ein bisschen genetisch bedingt. Und was man schauen muss, ist es wirklich eine echte Blepharokalasis, so nennt man das. Also das ist quasi der Hautüberschuss am Lid. Oder ist die Augenbraue dran schuld, dass die nach unten drückt. Also die Stirndose nennt man das, die Stirn drückt nach unten und quasi macht einen relativen Hautüberschuss. Mhm. Und das ist auch relativ häufig.
Wie testet man das?
Das sieht man. Also bei der Besprechung kann es der Arzt feststellen, indem er verschiedene Muskelanspannungen macht im Gesicht, indem man den Stirnmuskel anhebt, indem man die Zornesfalte anspannt, dann kann man schauen, woher kommt denn dieser Hautüberschuss.
Aber jetzt muss ich zwischenfragen, was ist, wenn ich Botox habe und nichts bewegen kann?
Ja, dann ist ja die Oberlidstraffung sowieso nicht gut. In der Zeit, wo die Botox-Wirkung ist, sollte man die nicht machen. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil man muss es so operieren, als ob also keine Botox-Wirkung da ist. Und dann muss man halt warten, bis das wieder weg ist. Ist je nach 6 Monaten wieder weg, die Wirkung. Und dann kann man das re-evaluieren.
Das heißt, ich muss eigentlich auch zu einem Beratungstermin kommen, wenn ich gerade botoxfrei bin.
Ja, genau. Mhm. Weil nur dann ist es kann man das so auch fotografieren und die OP planen. Aber da geht es ja doch immer um Millimeter. Ja? Und wenn durch die Botox-Behandlung zum Beispiel die Augenbraue jetzt ein bisschen höher steht, was ja bei der Zornesfalte, da, wenn man die spritzt, der Fall ist, oder umgekehrter Fall, wenn die Augenbrauen so ein bisschen runterdrücken, weil man vielleicht zu viel Botox in der Stirne hat, dann kann man das natürlich nicht für die OP planen.
Von wie viel Hautüberschuss spricht man da eigentlich? Was wird da weggeschnitten, beziehungsweise wie viel Haut muss da sein, dass die OP auch Sinn macht?
Naja, einen Sinn macht es dann, wenn man merkt, dass die Haut da am Wimpernrand irgendwie aufliegt. Also natürlich der Extremfall ist, wenn wirklich eine Gesichtsfeldeinschränkung ist, das heißt, wenn man wirklich beim Sehen seitlich zum Beispiel so ein bisschen einen Schatten hat, aber das ist jetzt eher selten, dass es so extrem ist. Das gibt es natürlich auch. Die meisten kommen schon früher und gerade Frauen sagen dann oft, naja, es stört mich eigentlich beim Schminken, wenn ich die Wimperntusche drauf gebe, das verschmiert sich eigentlich total, weil die Haut schon da angrenzt. Das heißt, sobald entweder weil es einen optisch natürlich stört, weil man einfach einen müden Blick hat, weil die Leute einen ansprechen und sagen, bist du müde, und man ist gar nicht müde, weil es einfach das Auge natürlich auch kleiner macht. Dann ist es eigentlich schon sinnvoll, es zu machen. Mhm. Der Hautüberschuss, also wird gemessen, wenn die Haut weggeschnitten wird, wird gemessen. Und es wird eigentlich im gespannten Zustand gemacht.
Okay, und wie viel ist das dann circa so in Millimetern, was da wegkommt?
Das ist im Schnitt, quasi, wenn man sagt, so ein Durchschnittswert ist circa 1,2 bis 1,5 Zentimeter.
Ein Zentimeter?
Ja, klingt relativ viel, aber man muss denken, die Haut ist ja sehr dehnbar. Und das ist wirklich, das misst man, wenn man die Haut quasi Platz drückt und dann an der breitesten Stelle misst. Man schneidet ja quasi so eine Hautspindel weg. Und das Interessante ist, dass man die Narbe in die Lidumschlagfalte legt. Und es ist dieser Strich, den man am Lid hat, wenn man jetzt die Augen zumacht, sieht man das, wenn man Foto, darum machen wir immer Fotos vor der OP, wenn die Augen auch geschlossen sind. Und das kann man relativ gut sehen, diesen Strich, der da quer rüber geht. Und das ist genau dort, wo dann die Narbe auch hingesetzt wird.
Wenn es kaschiert wird, oder dann?
Genau, weil wenn du die Augen dann aufmachst, ist praktisch dieser Schnitt total verdeckt. Man sollte auch seitlich jetzt nicht zu weit nach draußen schneiden. Ja? Also es gibt doch einige, die sehr weit nach außen schneiden, und weil sie den seitlichen Überschuss unbedingt wegnehmen wollen, was natürlich wichtig ist. Aber da muss man einen Kompromiss machen. Es ist besser.
Wie dann Narben raus?
Da hast du dann eine Narbe raus.
Das will ich nicht.
Und genau, da hast du eine Narbe raus und relativ, die ist dann meistens ein bisschen gerötet und ist natürlich sichtbar. Mhm. Ich mache es so, dass ich die Narbe nur so weit mache, wie die Wimpern gehen, und dann mit einem kleinen plastisch-chirurgischen Trick sozusagen das Ende der Narbe so setze, dass ich trotzdem seitlich einen Überschuss wegbekomme, aber ohne dass die Narbe länger wird.
Das heißt, ein bisschen nach oben versetzt dann,
genau,
wahrscheinlich. Das ist ja genau das, was man beim Schminken auch macht, indem du einen Lidstrich ziehst und dann eine Spitze leicht nach oben, wird das Auge ja optisch größer geschminkt oder beziehungsweise geliftet. Also das machst du dann quasi mit Schnitt.
Ja, genau. Und das hat auch den Zweck, dass, wenn dann die Narbe heilt, dass sie in diese Zugrichtung geht. Nämlich in die Zugrichtung leicht schräg nach oben, außen. Genau, und deswegen kriegst du einfach einen wachen Blick, während du einen traurigen Blick bekommen würdest, wenn die Narbe leicht nach unten geht.
Ist klar. Ist wie beim Schminken. Ist nichts anderes, nur schneidet man da halt nicht.
Ja, genau.
Du hast das ja jetzt vorher gesagt, das ist ein Schnitt. Schnitt besser als mit, wie heißt das, wenn man mit Laser oder
mit Plasma.
Genau, mit Plasma?
Ja, eindeutig besser. Ich habe schon, schau, der Laser, in dem Fall wird der Laser eingesetzt, meistens von Nicht-Chirurgen, das heißt Ärzte, die keine chirurgische Ausbildung haben und die das trotzdem irgendwie behandeln wollen. Und dann wird mit einem Laser dort die Haut, wie man so auf gut Österreichisch sagt, verschrumpelt. Also das heißt, die Haut wird durch den Laser zusammengezogen. Und wenn man sich das aber anschaut, erstens mal hält das nicht lange, ist auch nur für relativ kleine Ausprägungen überhaupt geeignet. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man richtig, dass die Haut ganz verändert ist. Die Haut durch den Laser, ja, das ist dann so fast ein bisschen vernarbt, so fest. Die Haut ist da sehr, sehr weich, sehr dünn, sehr empfindlich. Und auch wenn es oft so danach klingt, dass der Laser vielleicht das weniger invasive ist, in dem Fall ist der klare Schnitt mit dem Skalpell, der sehr oberflächlich ist, sehr, sehr vorsichtig, ist das eindeutig weniger invasive.
Ist es eine recht blutige Angelegenheit?
Nein, eigentlich nicht. Die Haut ist zwar gut durchblutet, wir haben aber da so eine kleine Pinzette, mit der man Blut stillt. Und das ist überhaupt eine OP, die mag ich sehr gern, weil mein Ziel ist immer, wie bei jeder OP, möglichst schonend zu operieren oder möglichst schmerzarm zu operieren. Und ich nehme eine ganz dünne Spritze, nur eine 1 Milliliter Spritze, eine Mesonadel, um die Lokalbetäubung zu initiieren. Ich habe sehr,
ja, das nächste gewesen, weil man macht es im wachen Zustand.
Genau. Normalerweise ja. Wir bieten es aber auch an, wenn jetzt jemand sagt, ich mag lieber einen Dämmerschlaf haben oder möchte schlafen dabei, dass man das mit Narkosebegleitung macht. Aber ich muss sagen, von vielleicht 100 sind vielleicht 5 mit Narkose. Aber wenn jemand jetzt sagt, ich habe Panik bei einer Lokalbetäubung, es gibt Leute, die wirklich sagen, wenn ich da liegen muss, ich weiß, dass man da schwarz vor Augen wird, das kann sein, dass das gibt, dann ist es besser, man plant gleich in Narkose. Aber die meisten machen das in Lokalbetäubung. Das ist auch wirklich sehr gut aushaltbar. Es ist eigentlich quasi gar nicht schmerzhaft, weil diese Lokalbetäubung, die kann man, wie gesagt, so setzen, dass sie nicht wirklich stark schmerzhaft ist. Also wenn du wenig Druck ins Gewebe reingibst, wenn du sehr oberflächlich spritzt mit einer ganz dünnen Nadel, dann spürst du da ein bisschen einen Pieks am Anfang und es ist sofort taub. Und die ganze restliche OP hast du keinen Schmerz, weil es ja betäubt ist.
Wie schaut es da aus mit der Augenbewegung? Weil wenn ich munter bin und kann ja nicht meine Augen nicht bewegen. Also
genau, das ist eine gute Frage, weil das beschäftigt ja viele. Ja.
Also ich sag, auch nachvollziehbar, oder? Also der Gedanke, es wird genau beim Auge operiert und du bist wach dabei, ist schon ein bisschen angsteinflößend.
Stimmt, aber wenn man dann sagt, man kann zwinkern, man kann die Augen aufmachen, man kann zumachen, man kann mit uns reden, ist alles ganz egal, dann beruhigt es schon.
Das kann man sich nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren, wenn du da herumschneidest, dass ich meine Augen zwinker und bewege und mit euch quatsch?
Naja, konkret ist es so, die OP beginnt damit, dass ich mal anzeichne. Das heißt, ich habe so einen Zeichenstift, gibt es tatsächlich für die Haut, ja, einen eigenen Stift, an sterilen. Und da hat man die Augen, macht man die Augen auf, man macht es wieder zu, weil man das dann immer anschaut, bei geschlossenen Augen, bei offenen Augen. Wenn die Zeichnung vorbei ist, kommt die Lokalbetäubung. Da sage ich dann so, jetzt machen sie die Augen zu, jetzt kommt da ein kleiner Pieks und deutet auch hin mit dem Finger, dass man auch gleich weiß, wo kommt denn dieser Stich. Also diese Überraschungseffekte sind unangenehm. Gerade in dem Bereich, ja, rund um die Augen, wenn ich nicht weiß, okay, wann kommt denn jetzt der Pieks mit der Nadel, dann erschrecke ich mich vielleicht. Aber wenn ich sage, okay, da wo jetzt mein Daumen ist, kommt jetzt ein kleiner Pieks, dann bin ich vorbereitet. Ja. So, und dann in dem Moment, klar, schließt man die Augen oder wird darauf hingewiesen. Und dann wirkt die mal ein, da kann man es rein theoretisch wieder aufmachen. Und sobald ich dann mit dem Skalpell die Haut entferne, in dem Moment hält die Assistenz ja das Auge zu und spannt die Haut. Das heißt, du kannst dieses Auge gar nicht aufmachen. Das ist also geschützt. Und dann, wenn man zum Beispiel jetzt dann Blut stillt oder wenn man dann näht, dann wäre es tatsächlich egal, wenn du das Auge aufmachst. Ja? Weil für mich als Chirurg ist das Auge weit weg vom Augenlid. Für Patienten zwar nicht, aber da kann nichts passieren.
Jetzt sind wir eigentlich die OP schon fast durchgegangen. Wie lange dauert sie?
Wenn man sagt jetzt reine OP-Zeit, und das ist für mich das Anzeichnen, lassen wir mal weg, sondern wirklich, wo ich mit dem Skalpell beginne und dann mit dem Nähen aufhöre, sonst circa 25 Minuten.
Pro Auge oder gemeinsam?
Gemeinsam.
25 Minuten?
25 bis 30 Minuten, ja.
Das, wenn du dann fertig genäht hast, wird das dann wahrscheinlich wieder mit so Steri-Strips beklebt?
Ja, genau. Wir schauen überhaupt, dass man während das Wichtigste ist für uns, wenig Blau, wenig Hämatom, wenig Schwellung, möglichst wenig. Und das beginnt schon bei der OP, nicht erst nachher. Eben, wie wir gesagt haben, dünne Nadel nehmen, ja, dann wirst du seltener in ein Gefäß spritzen, in eine Vene oder gleich dadurch einen blauen Fleck haben. Und das Zweite ist, immer wenn, also wird ständig auf der Seite, wo man jetzt nicht ist, auf der anderen Seite, wird ständig schon gekühlt. Also leicht komprimiert mit einem feuchten Tupfer, weil das Kühle ist auch angenehm für die Patienten. Und nach der OP, wenn da, wie du sagst, eben die Steri-Strips draufkommen, wird dann sofort wieder gekühlt. Zu Hause soll man es aber nicht übertreiben mit Kühlen. Also es genügt 2 bis 3 Mal am Tag, das zu machen. Die Haut ist sehr empfindlich, sehr dünn und da holt man sich sonst sogar Erfrierung, wenn man da übertreibt. Ja.
Okay. Muss man abgeholt werden? Autofahren dürfte man wahrscheinlich dann nicht?
Genau, darf man nicht, weil man natürlich schon geschwollen ist am Anfang, gerade am ersten Tag und am nächsten Tag und da hat man einfach nicht so ein gutes Sichtfeld dann beim Autofahren. Man wird dann abgeholt. Meistens wartet der Partner oder die Partnerin eigentlich im Wartezimmer, weil man ja insgesamt da jetzt nicht so lange braucht für die OP und man muss ja nachher bis auf das Kühlen nicht da bleiben, weil es ja nur in lokaler ist und kann dann eigentlich gleich wieder heim.
Du hast vorher schon gesprochen von Hämatomen, die natürlich entstehen können, wird wahrscheinlich auch ein bisschen sein und Schwellung. Mit was muss man ungefähr rechnen? Also zieht sich das dann runter oder kriegt man dann ein blaues Auge wie nach einem Boxkampf?
Na, das ist ganz selten. Das ist eher, also grundsätzlich ist es so, dass das Auge einfach ein bisschen geschwollen ist. Blau ist eher selten. Ja, vielleicht einmal ein kleiner blauer Punkt, aber nie richtig blau unterlaufen oder so. Ein bisschen Lymphschwellung kommt natürlich dazu. Das heißt, das Ganze ist von der Lymphe her ein bisschen geschwollen und das dauert schon mindestens eine Woche. Wenn dann die Nähte rauskommen, das ist nach einer Woche, dann ist das Ganze schon deutlich abgeschwollen. Nach 10 Tagen kann man eigentlich mehr oder weniger wieder sogar drüber schminken.
Nach 10 Tagen?
Ja.
Okay. Ausfallzeit?
Es kommt jetzt darauf an, was man macht, wenn man jetzt im Büro arbeitet. Also kann man nach 5-6 Tagen wieder arbeiten. Die meisten sagen halt, naja, mit dem Steristrips drauf, da möchte ich jetzt nicht unbedingt ins Büro gehen.
Dann sitzt man die ganze Zeit mit Sonnenbrille,
genau,
vor dem PC.
Aber ich sage einmal, 5-6 Tage, nach 6 Tagen kommen eigentlich die Nähte exakt raus und dann kann man eigentlich wieder Büroarbeit machen. Sport sollte man circa 2 Wochen verzichten. Und schwere körperliche Tätigkeiten, also 2-3 Wochen. Aber
das heißt so, von der Arbeit weg einmal eine Woche.
Genau.
Nach 10 Tagen kann man drüber schminken, dann, weil die Narbe wieder anfänglich nur rot sein.
Mhm.
Und ab wann sieht man es gar nicht mehr? Oder wenig, weil man wird es immer wahrscheinlich, wenn man ganz genau hinschaut, sehen.
Nein, weil später sieht man es wirklich gar nicht mehr. Also die Narbe wird wirklich extrem schön in dem Bereich. Es liegt halt sehr... Wie ist die Haut an der Stelle, an dieser Körperstelle? Und da ist die einfach so dünn und fein. Und die, man nimmt einen ganz dünnen Faden und eine ganz kleine Nadel zum Nähen. Und diese Narbe ist wirklich später fast unsichtbar. Also da muss man sehr genau schauen, dass man da überhaupt was sieht. Von der Schwellung her, sagen wir, nach 2 Wochen ist es zu 90% abgeschwollen. Das sind dann also ein bisschen Restschwellungen. Und dann würde ich sagen, so nach einem Monat ist es komplett abgeschwollen in der Regel. Aber merken tut es jetzt andere gar nicht mehr. Ja. Also der merkt es schon nach 2 Wochen nicht mehr.
Jetzt nehmen wir mal an, das macht jemand, Männer und Frauen, es ist, glaube ich, trotzdem immer mehr Frauen als Männer, aber auch Männer gibt es ja, die Hängelider
ja,
haben.
Ja.
Auch, ja. Die machen das mit 40, man altert weiter. Die Haut wird wieder schlaffer. Das heißt, kann das sein, dass man das dann in 15 Jahren nur mehr machen müsste?
Es kann sein. Es gibt schon sogenannte Rezidive, weil einfach die Haut wieder erschlafft. Ich muss aber sagen, wenn man älter wird, wird alles schlaffer. Also es wird nicht nur das Augenlid schlaffer, es wird auch die Gesichtshaut schlaffer und irgendwie gleicht sich das dann an. Machen tut mir ja meistens was, wenn etwas exorbitant hervorsticht. Ja, wenn ich sage, okay, da ist jetzt wirklich was deutlich erschlafft und vor allem im Vergleich zum Rest des Gesichtes, aber wenn das Ganze dann so gleichmäßig nachlässt, auch an der anderen Partie, dann ist es oft so, dass es gar nicht so stört. Mhm. Also es ist jetzt nicht häufig, dass jetzt jemand wieder zur zweiten OP kommt. Das ist schon eher selten.
Kosten?
Es kostet, wohl die Straffung in Lokalbetäubung kostet um die 2000 Euro. Und wenn man es jetzt in Narkose macht, da kommt natürlich das Anästhesie-Team, dann eine Spur mehr. Ja.
Also Oberlidstraffung, eines der OPs, die du auch sehr gerne machst. Du hast gerade vorher gesagt, bist du gerade deshalb zu spät gekommen?
Ja.
Das habe ich da jetzt nochmal um die Ohren werfen müssen. Also kostet um die 2000 Euro in Lokalbetäubung und wird... Vom Ergebnis her sehr schön, weil kaum Narben sichtbar sind. Wie oft machst du eine Augenlidstraffung in der Woche?
Pro Woche würde ich sagen, im Schnitt 3 bis 4 Mal.
3 bis 4 Mal?
Mhm.
Wow, okay. Das Pendant eigentlich dazu, Unterlidstraffung, was
das ist
wird
eher
da gemacht?
Die Unterlidstraffung ist eigentlich eine komplett andere OP. Zum einen einmal deswegen, weil am Oberlid geht es vor allem um die Haut. Du hast wirklich am Oberlid generell relativ viel Haut und am Unterlid hat man aber relativ wenig Haut. Auch wenn man das Gefühl hat manchmal, ja, ich habe da jetzt einen Hautüberschuss, weil ich habe da so vielleicht Tränensäcke. Man muss nur diesen Test machen, Mund aufmachen. Ich möchte es nicht vorführen, ich schaue bescheuert aus. Mund aufmachen und nach oben schauen. Ja?
Okay, mach das jetzt einmal.
Und dann, genau, und dann muss, und das ist so, wo man dann misst, wie viel Haut kann man am Unterlid wirklich wegtun.
Ah, dann mit der Pinzette, was man wegnehmen
genau,
könnte.
Genau, und das okay. ist dann relativ wenig, weil die Gefahr sonst ist, dass zu einem sogenannten Ektropium kommt.
Dass das Auge offen bleibt?
Ja, so ähnlich. Das ist eher so gemeint, dass,
so
dass der Limbusrand, also dieser Rand beim Unterlid, nach außen dreht. Ja. Ja.
Das habe ich aber schon mal gesehen bei Leuten und habe mir gedacht, irgendwas ist komisch bei dem Auge.
Ja. Da ist dann zu viel Haut weggenommen worden. Das heißt, beim Unterlid ist die Indikation viel enger zu stellen. Also das heißt, der Unterlid-OP wird selten wirklich gut, weil, also außer man macht so wie wir, dass wir genau wissen, wann wir das operieren und wann nicht, weil es verschiedene Dinge gibt, die das Ergebnis negativ beeinflussen. Zum Beispiel, wenn jetzt Leute sagen, okay, ich bin geschwollen am Unterlid, dann muss man natürlich schauen, ist es eine Lymphschwellung, was sehr häufig ist. Und wenn du einen Patienten mit einer Lymphschwellung am Unterlid operierst, machst du die Lymphschwellung nur schlechter. Weil natürlich die Lymphgefäße bei der OP durchtrennt werden. Ja. Das heißt, man muss das genau indizieren, ist es eh keine Lymphschwellung, sondern ist es nur Fettgewebe, das da nach vorne sich wölbt.
Und würde man dann das Fettgewebe, wenn das der Fall ist, das entfernen?
Das würde man reduzieren. Gleichzeitig ist immer wichtig bei der Unterlidstraffung, dass man den Muskel spannt. Also man muss da auch tiefer reingehen. Bei den Oberlidern macht man eigentlich nur die Haut weg, ja, kann man sagen. Bei den Unterlidern ist es so, dass man unter die Muskulatur geht und die dann und da einen Muskelzügel auch macht und den dann am äußeren Lidwinkel auch noch befestigt. Das ist ganz wichtig, um diese Straffung von innen zu machen.
Okay.
Also ist auch eine schöne Operation, ist deutlich seltener bei uns, weil einfach die Indikationsstellung da sehr eng ist.
Dann sind wir eigentlich eh schon wieder fertig. Das war die Info für euch zur Oberlidstraffung und ein bisschen Unterlidstraffung jetzt noch am Schluss dazu. Eines der Lieblings-OPs von Matthias. Danke für die ganzen Infos. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach her damit. podcast@koller-sperr.at. Und Fragen natürlich auch gerne posten bei allen Podcast-Plattformen, bei denen ihr seid, Spotify und Co. Wir freuen uns auf eine Bewertung, 5 Sterne natürlich. Und wir hören uns in 2 Wochen. Fühlt euch schön und bleibt gesund.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.